Heavenly Man, so heißt die aktuelle Erzählung. Das Buch handelt von der Geschichte des Bruder Yun in und seinem Leben als Christ in China. In der heutigen 8. Folge hören wir, wie nach seiner Flucht aus dem Gefängnis es für Yun keine Entspannung gab. Denn er besuchte das Land auf und ab und verkündete Gottes Wort überall, wo man ihn eingeladen hatte. In der heutigen Folge ist Yun zu einer Versammlung im Dorf der Liebe. Es liest für Sie Colin Alexander Faupel.
In diesem Gefängnis saßen Dutzende von Christen ein. Wir alle erlitten schreckliche Schläge und Folterungen für den Herrn. Doch Gott verlieh uns besondere Geduld und Weisheit im Umgang mit unseren Verfolgern. Die Gefängnisleitung versuchte, einige der raueren Gefangenen dazu zu verleiten, andere Gefangene zusammenzuschlagen. Sie bot ihnen Straferleichterung an und bestach sie mit dem Versprechen von besserem Essen, wenn sie ihr die schmutzige Arbeit abnahmen. Zu den Mahlzeiten bekamen wir eine winzige Schale mit schimmeligem Brei aus Süßkartoffeln, der mit Rettich gemischt war. Einmal in der Woche erhielten wir ein Mantou, ein kleines gedämpftes Brötchen. Alle Gefangenen waren halb verhungert und so war dies ein echter Leckerbissen. An einem Abend, als ich das kostbare Brötchen erhalten hatte, kniete ich nieder, schloss die Augen und dankte dem Herrn mit dem Mantou in der hoch erhobenen Hand. Während meine Augen geschlossen waren, kam einer der anderen Gefangenen und schnappte mir das Brötchen aus der Hand. Einer der Wärter sah, wie der Mann mein Mantou nahm und es in der Tasche seines Hemdes versteckte. Die Wachen schlugen ihn erbarmungslos und befahlen den anderen Gefangenen, ihn ebenfalls zu schlagen. Ich fühlte mich so schuldig. Ich weinte laut und hemmungslos über das, was mit meinem Mitgefangenen geschehen war. Ich schrie zum Herrn, »O Gott, hab Erbarmen mit mir! Hab Erbarmen mit mir! Bitte vergib mir!« Am nächsten Morgen führten mich die Wachen aus der Zelle und praktizierten Kampfsport auf meinem Körper. Sie traten und stießen mich zu Boden und befahlen einigen anderen Gefangenen, auf meiner Brust und meinen Genitalien herumzutrampeln. Blut schoss mir aus dem Mund. Ich war schwindelig und hatte große Schmerzen. Ich war sicher, dass ich sterben würde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Bruder Zen und ich so getan, als würden wir uns nicht kennen, obwohl wir in derselben Zelle saßen. Denn wenn die Gefängnisleitung merkte, dass zwei Christen einander ermutigten, würden sie sehr wütend werden. Doch als Bruder Zen sah, was man im Hof mit mir angestellt hatte, eilte er zu mir hin, nahm meinen Körper in die Arme und schrie, »Mann des Himmels, mein lieber Bruder!« Mit seinen Ärmeln wischte er mir das Blut von der Nase und vom Mund. Bruder Zen diente mir wie ein Engel. Immer wieder machte er mir mit Worten der Verheißung aus der Bibel Mut. Alle anderen Gefangenen und die Wärter spürten, dass er freundlich und mitfühlend war und mochten ihn daher sehr gern. Ein paar Tage später schickte die PSB einen Wagen, um ihn abzuholen und ihn zur Verurteilung zurück in seine Heimatstadt zu bringen. Sie riefen, »Zen, mach dich fertig, du kommst jetzt fort von hier.« Bruder Zen widerstrebte es, mich zu verlassen. Wir weinten und knieten gemeinsam hin, um zu beten. »Geh in Frieden«, sagte ich zu ihm. So wurde dieser Mann Gottes aus unserem Gefängnis und aus unserem Leben weggenommen. Doch auch wenn Bruder Zen selbst weg war, blieb das, was er hier vorgelebt hatte. Einige der Gefangenen begannen zueinander zu sagen, »Wir müssen an Jesus glauben.« Das Ergebnis war, dass diese Kriminellen mich nicht mehr grausam behandelten. Ein junger Gefangener war ein Ungläubiger, obwohl seine Mutter an Jesus glaubte. Er verbrachte ein paar Tage in meiner Zelle und merkte, dass ich keineswegs verrückt war, wie die Wachen ihm berichtet hatten. Er sagte zu den anderen Gefangenen, »Yun ist nicht verrückt. Er ist ein Mann, der für seinen Glauben an Gott einen hohen Preis bezahlt hat.« Er zog seinen Mantel aus und schenkte ihn mir aus Liebe und Mitgefühl. Am nächsten Tag wurde der junge Mann aus der Zelle entlassen und bekam eine Arbeit in der Küche. Wenig später durfte er nach Hause gehen und wurde ein treuer Jünger Jesu. Während jener Tage im Gefängnis wurde ich viele Male verhört. Sie ahnten, dass sie einen großen Fisch gefangen hatten, konnten aber meine wahre Identität nicht herausfinden. Sie benutzten jede Methode, die sie kannten, um herauszubekommen, woher ich kam, damit sie auch meine Mitstreiter verhaften konnten. Ich durchkreuzte ihre Pläne, indem ich mich weigerte, ihre Fragen zu beantworten. Nie wollte ich die Brüder und Schwestern meiner Heimatgemeinde in mein Schicksal hineinziehen. Weil ich meine Identität nicht preisgeben wollte, schickte die Behörde im Bezirk Wuyang einen Brief an jeden anderen Bezirk in Henan, in dem sie baten, jemand möge kommen und sehen, ob ich aus der betreffenden Gegend sei. So kamen einige PSB-Leute aus anderen Bezirken und gingen wieder fort, enttäuscht, dass ich nicht der war, für den sie mich gehalten hatten. Die Gefängnisverwaltung telefonierte in der ganzen Provinz herum, in dem Bemühen, meine Identität herauszufinden. Schließlich gelang es ihnen. Mehr als 5 Wochen nach meiner Verhaftung wurde ich identifiziert. Gegen 8:30 am Morgen des 25. Januar 1984 kamen PSB-Leute aus dem Bezirk Nanyang und erkannten mich sofort. Sie waren überglücklich. Sie sagten zu mir, du kannst zwar mit deiner angeblichen Verrücktheit die hiesige Polizei zum Narren halten, nicht aber uns. Selbst wenn du deine Haut verlierst, würden wir dich immer noch erkennen. Du bist uns viele Male entkommen und hast uns dumm dastehen lassen, aber dieses Mal wirst du nicht entkommen. Sie schlugen mich und legten mir die Hände hinter meinem Rücken in Handschellen. Sie sagten, gehen wir. Wir bringen dich zurück nach Nanyang und dort werden wir uns mit dir beschäftigen. Die Polizisten aus Nanyang bedankten sich bei der hiesigen PSB, dass sie mich in Gewahrsam genommen hatten und stießen mich hinten in ihren Wagen. Sie fesselten mich mit Handschellen an eine Stahlstange über meinem Kopf, die in der Mitte der Wagendecke verlief. Als sie die Türen geschlossen hatten, schlugen sie mich mit Fäusten und Schlagstöcken und verwundeten mich schwer. Den ganzen Tag fuhren wir über holprige Straßen, die Handschellen schnitten mir in die Handgelenke, so dass das Blut überall hinspritzte und die Wände des Wagens bedeckte. Die Handschellen schnitten so tief ein, dass die Knochen an meinen Handgelenken freigelegt wurden. Ich litt solche Qualen, dass ich kaum atmen konnte und wurde beinahe ohnmächtig wegen der Schmerzen und dem Blutverlust. Ich schrie zum Herrn, »Jesus, ich halte das nicht länger aus. Warum lässt du es zu, dass ich so misshandelt werde? Ich bitte dich, nimm meinen Geist auf.« Die Wachen, die hinten im Wagen mitfuhren, stellten einen elektrischen Schlagstock an, als sie mich beten hörten, und rüttelten mich mit Elektroschocks auf. Der Schmerz war zu groß für mich, und ich hatte das Gefühl, mein Herz und Gehirn würden gleich explodieren. Wieder schrie ich zum Herrn, »Gott, hab Erbarmen mit mir! Bitte, nimm meinen Geist auf!« Und da hörte ich auf einmal klar und deutlich das Wort des Herrn.
»Du musst leiden, damit du an der Gemeinschaft meiner Leiden teilhaben kannst. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ich werde unter den Nationen gepriesen werden. Ich werde auf der ganzen Erde gelobt werden.«
In meinem stolzen Herzen hatte ich gedacht, dass ich für die Gemeinde wichtig war, dass sie mich als Leiter brauchten. Und jetzt begriff ich, dass er Gott ist und ich nur ein schwacher Mensch. Ich begriff, dass Gott mich überhaupt nicht brauchte und wenn er mich je wieder gebrauchen würde, dies nur ein großes Privileg wäre. Plötzlich verließen mich die Angst und der Schmerz. Schließlich fuhr der Polizeiwagen durch die Straßen von Nanyang, meiner Heimatstadt. Sie drosselten das Tempo und durch die Fenster sah ich, dass zu beiden Seiten der Straße Plakate an jeder Mauer angebracht waren, auf denen stand: Feiert und gratuliert dem Büro der öffentlichen Sicherheit. Der christliche Konterrevolutionär Yun, der seine kriminellen Aktivitäten in den Mantel der Religion gekleidet hat, wurde festgenommen. Die Verhaftung des Konterrevolutionärs Yun ist eine gute Nachricht für die Bevölkerung von Nanyang. Nieder mit dem Reaktionär Yun und seinen Mitarbeitern. Schlagt entschlossen alle illegalen christlichen Versammlungen nieder, die von Yun geleitet werden. Die Wachen stellten die Sirene an, damit sie sich vor dem Volk mit der großen Leistung brüsten konnten, dass sie mich gefasst hatten. Die Nachricht von meiner Verhaftung verbreitete sich rasch und die Menschen liefen hinter dem Wagen her, um mich zu sehen. Aber ich hatte keine Angst mehr. Der Herr hatte mir bereits gesagt, fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Doch wenn du mir treu bleibst, treu bis in den Tod, werde ich dir den Preis des Siegers geben, das ewige Leben. Offenbarung 2, Vers 10. Kapitel 9. Durch das Tal des Todes. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Während der langen und schmerzerfüllten Fahrt nach Nanyang tröstete mich der Herr beständig mit den Worten: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11, Luther-Übersetzung. Als der Polizeiwagen vor dem Tor des Gefängnisses von Nanyang hielt, lösten sie meine Handschellen von der Stahlstange und stießen mich aus dem Wagen hinaus auf den gefrorenen Boden. Ein bitterkalter Schneesturm blies von Norden her. Mein Gesicht und meine Haare waren voller Blut, meine Augen hatten schwarze Ränder und mein Gesicht war angeschwollen. Ich hatte keine Schuhe an den Füßen und die Handschellen hatten sich tief in meine Handgelenke eingegraben. Sie brachten mich in ein großes Vernehmungszimmer, wo schon ein Dutzend PSB-Leute warteten, die sehen wollten, was für ein Mensch ich war. Als sie meine kleine Gestalt, mein geschwollenes, blutverschmiertes Gesicht und mein wirres Haar erblickten, lachten sie laut und spotteten: Was, du bist der Mann des Himmels? Der Polizeichef musterte mich voller Abscheu. Er fragte: Bist du Jön? Bist du der Jön, der überall im Land herumgereist ist und Unruhe gestiftet hat? Heute gehörst du uns. Wage ja nie, von hier zu entfliehen. Das Gesetz hat dich endlich eingeholt. Sein Stellvertreter brüstete sich: Wir haben ein Netz, das den Himmel bedeckt und keine Löcher hat. Du könntest nie dem langen Arm unseres Gesetzes entkommen. Jön, heute hast du den Kampf verloren. Deine Kollegen sind bereits in unserer Hand. Selbst ein Mitkrimineller, Herr Xu Yongze, befindet sich in unserem Gewahrsam. Deine Gemeinde ist endgültig zerschlagen. Du bist auf der ganzen Linie gescheitert. Du bist ein Feind unseres Landes und ein Feind der Partei. Als ich diese Worte hörte, verspürte ich einen großen Zorn. Der Geist des Glaubens sprach aus mir: Das Evangelium wächst durch Leiden und wird sich über die ganze Welt verbreiten. Die Wahrheit wird jedes Menschen Herz erreichen. Wahrheit ist immer Wahrheit. Nichts und niemand kann das ändern. Sie wird immer siegen. Die Polizisten starrten mich voller Verachtung an. Ein Mann mit einem finsteren Lächeln beugte sich vor und flüsterte: Jön, hast du noch nicht genug gelitten? Möchtest du, dass wir dich noch ein wenig unterhalten? Ich senkte den Kopf und schwieg. Er fuhr fort: Du solltest dir bewusst sein, wie schwerwiegend deine Vergehen sind. Und unsere Regierung schreibt vor, dich gut zu behandeln, wenn du deine Verbrechen offen und ehrlich bekennst. Aber wenn du lügst und nicht mit uns zusammenarbeitest, werden wir dich mit Härte behandeln. In meinem Herzen fühlte ich mich stark. Ich war entschlossen, Gott zu gehorchen und nicht den Menschen. Ich dachte über die Bibelstelle nach: Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich dann noch zittern und zagen? Psalm 17, Vers 1. Der stellvertretende Polizeichef ergriff wieder das Wort. Auch wenn du noch so viele schwere Verbrechen gegen unsere Nation begangen hast, werden wir Erbarmen mit dir haben und dir einen Ausweg zeigen. Wenn du ehrlich und in allen Einzelheiten über deine gesamte Arbeit berichtest, über deine Mitarbeiter und die Aktivitäten deiner Bewegung in den letzten Jahren, garantiere ich, dass wir dich umgehend freilassen. Du kannst nach Hause gehen und mit deiner Frau und deiner Mutter das Neujahrsfest feiern. Er hielt mich für einen ungebildeten Bauern und versuchte daher, mich mit großen Worten und Regierungspolitik hereinzulegen. Es war gerade 7 Tage vor dem Beginn des Neujahrsfestes. Während der Stellvertreter sprach, hätte ich am liebsten gesagt, »Du garantierst meine Freilassung, wenn ich alle meine Verbrechen bekenne? Ich garantiere dir, dass du sterben und zur Hölle fahren wirst, wenn du nicht deine Sünden bereust und an Jesus Christus glaubst.« Doch ich hielt diese Worte zurück und sagte stattdessen, »In den letzten paar Tagen wurde ich gefoltert, geschlagen und habe großen Hunger gelitten. Manchmal konnte ich vor Schmerzen nicht einmal mehr atmen. Ich habe lange Zeit nichts Ordentliches mehr gegessen, und jetzt wollen Sie, dass ich Ihnen alles erzähle, was ich über Jahre hinweg getan habe? Wie kann ich das in meinem gegenwärtigen Zustand? Bitte geben Sie mir Zeit, um nachzudenken, mich auszuruhen und zu erholen. Wenn ich über meine Vergangenheit nachgedacht habe, werde ich es Sie wissen lassen.« Die Polizisten waren von meiner Logik beeindruckt. Sie hielten meine Bitte für vernünftig und so ließen sie mich in meine Zelle zurückkehren, um über meine Aktivitäten nachzudenken. Sie fragten mich, »Wann wirst du damit fertig sein?« Ich entgegnete, »Ich werde es Ihnen genau dann sagen, wenn ich bereit bin.« Ich wurde in die Zelle Nummer 2 geführt und musste durch viele Eisentore gehen. Um das Gefängnis herum lief eine hohe Mauer aus roten Backsteinen, die oben mit einem elektrisch geladenen Draht gesichert war. Bewaffnete Wachleute beobachteten die Gefangenen von Wachtürmen an den 4 Ecken der Gefängnismauer aus. Während ich mich in mein neues Zuhause einfand, rief mir der Heilige Geist diese Worte ins Gedächtnis.
»Habt keine Angst vor denen, die nur den Körper, aber nicht eure Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann.«
Jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. 2. Timotheus 3, Vers 12. Liebe Brüder, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Jakobus 1, die Verse 2 und 3. Wieder redete der Herr zu mir,
»Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin.«
Und ich begann zu verstehen, dass die Gegenwart Gottes meine Zuflucht war. Ich wusste, dass mir eine furchtbare Prüfung bevorstand, doch ich würde mich nicht wie Judas verhalten und mich gegen meine Brüder und Schwestern wenden. Eher würde ich mir bei lebendigem Leibe die Haut abziehen lassen, als die Namen meiner kostbaren Mitstreiter preiszugeben. Und ich beschloss, mich auf Gottes Wort zu verlassen und zu fasten und zu beten, um den drohenden Wolken standzuhalten, die sich am Horizont bildeten. Ich musste dem Beispiel Jesu folgen, der in der Wüste fastete, um den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. Was also könnte uns von Christus mit seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Römer 8, Vers 35. An meinem ersten Tag im Gefängnis von Nanyang hatte ich den Eindruck, Gott wünschte, dass ich für die Verbreitung des Evangeliums fastete und betete, damit Tausende von Seelen gerettet und die Hauskirchen in ganz China den Sieg davontragen würden. Am Abend des 25. Januar 1984 begann ich, in meiner Zelle zu fasten. Sofort wurde ich von einem mächtigen Hungergefühl angegriffen. Die Versuchung wurde stärker und stärker. Ich hatte solchen Hunger, dass ich es kaum aushielt. Sofort wurde mein Glaube hart auf die Probe gestellt. An diesem Abend wollte der Gefängnisdirektor wegen der bevorstehenden Feier des Neujahrsfestes sich von seiner mitfühlenden Seite zeigen, und so bekamen die Gefangenen besseres Essen als die üblichen ranzigen Mahlzeiten. Jeder erhielt ein Mantou mit ein wenig Suppe aus Schweinefleisch und eine Stange Sellerie. Das war für die halb verhungerten Gefangenen ein wahrhaft üppiges Mahl. Der Geruch des Essens strich durch die Gänge, bevor wir es zu Gesicht bekamen. Als wir es erhielten, verschlangen es die Gefangenen wie ausgehungerte Wölfe und leckten hinterher noch ihre Schalen aus. Der Teufel versuchte mich zu überreden. »Es gibt nur ein Neujahrsfest im Jahr. Isst doch ein wenig gutes Essen, wenn es dir schon angeboten wird.« Fast gab ich der Versuchung nach. Seit einiger Zeit meiner Gefangennahme im Nordosten von Henan hatte ich sehr wenig gegessen und an Gewicht verloren. Ich hatte Hunger und war übel zugerichtet. Ich beschloss, etwas zu essen, doch sofort fiel mir ein Wort des Herrn ein: Unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Dann muss er vor euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Ich betete: Geist des Hungers, im Namen Jesu Christi, weiche von mir. Ich gab meine Suppe, das Mantou und die Selleriestange dem Gefängniswärter zurück und sagte: Bitte verteile meine Portion an alle Männer in dieser Zelle. Sofort verließ mich das Hungergefühl. Essen war der Gott für die Kriminellen in diesem Gefängnis. Weil ich ihnen meine Portion überlassen hatte, begannen sie, gut über mich zu denken und mich freundlich zu behandeln. Nachdem sie ihre Mahlzeit in sich hineingestopft hatten, wollten meine Zellengenossen wissen, weshalb ich verhaftet worden war. Sie fragten: Warum sitzt ein so freundlicher Mensch wie du hier im Gefängnis? Ich gab zur Antwort, ich sei ein auserwähltes Gefäß des Herrn. Sie baten mich, ihnen ein Lied vorzusingen, und ich begann zu singen. Der Nordwind bläst, aber es wird eine südliche Brise aufkommen, in dem allen geschieht Gottes Wille. Der Nordwind ist bitterkalt, aber er wird nicht lange blasen. Bald wird die warme südliche Brise wehen. Der Refrain: Seid geduldig und wartet, seid geduldig und wartet. Der Herr wird zu seiner Zeit alles gut machen. Wenn die Zeit gekommen ist, wenn die Zeit gekommen ist, wird euch überschwängliche Gnade überströmen. Ihr, die ihr mit Sorgen beladen seid, seufzt nicht mehr. Der Herr wird eure Last übernehmen, wenn es der himmlische Vater nicht zulässt. Wer kann euch schon etwas antun? Alle meine Mitgefangenen hörten diesem Lied gerne zu. Manche verstanden die Worte, andere nicht. Sie alle glaubten an das Schicksal, das wir nicht ändern konnten, was uns während unseres Lebens geschieht. Ich sagte ihnen, dass Gott alle Dinge unter Kontrolle hat, nicht das Schicksal, und dass unser Leben von ihm bestimmt wird und durch unsere Entscheidungen, seinem Wort zu gehorchen oder es zu missachten. Ich nutzte die Gelegenheit, ihnen dieses Bibelwort zu zitieren: Jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um viele von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in sein Reich aufzunehmen. Hebräer 9, die Verse 27 und 28. Ich drängte die Gefangenen, umzukehren und Jesus als ihren Retter anzunehmen. Nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde lang gesprochen hatte, bekam ich große Schmerzen im Kopf und in der Brust, als Folge aller Schläge, die ich bekommen hatte. Selbst während ich den anderen die gute Botschaft verkündete, hatte ich rasende Kopfschmerzen und ein Gefühl in der Brust, als würde ich gleich zusammenbrechen. Ich wusste, der Herr wollte, dass ich mich ausruhe. Und so sagte ich zu meinen Zellengenossen: Ich möchte euch gerne mehr von Jesus erzählen, aber ich kann jetzt nicht sprechen, weil ich große Schmerzen im Kopf und auch in der Brust habe. Mein Gott hat zu mir gesagt, dass ich Ruhe benötige und still sein soll. Also werde ich von diesem Tag an weder irgendeine Nahrung zu mir nehmen, noch Wasser trinken. Ich werde vielmehr meine Portionen an euch alle verteilen. Bitte sagt den Wachen nichts davon, denn wenn sie davon erfahren, werden sie mir nicht erlauben, euch meine Mahlzeiten zu geben. Alle waren überglücklich über mein Angebot, denn im Gefängnis wurden die Männer grausam behandelt und das Essen war schrecklich. Und so war ihr Magen ihr Gott und das Essen ihr Herr. Am 29. Januar 1984 wurde ich wieder zum Verhör geführt. Der vorsitzende Richter sagte: Wir haben dir nun einige Tage zum Nachdenken gegeben. Jetzt möchten wir, dass du aussagst. Wenn du ehrlich bist, lassen wir dich nach Hause gehen und du kannst wieder bei deiner Familie sein. Ich sagte zu ihm, ich war in so viele Unternehmungen verwickelt, dass ich nicht in der Lage war, in diesen wenigen Tagen über alles nachzudenken. Ich möchte Ihnen nicht die Festfreude verderben, indem ich Sie unglücklich mache, also geben Sie mir doch bitte noch etwas Zeit zum Nachdenken. Die beiden obersten Richter blickten einander an und entgegneten: Jün, du bist ein einsichtiger Mann. Wir lassen dich in deine Zelle zurückkehren, aber nach dem Neujahrsfest musst du ein klares Bekenntnis ablegen. Nachdem ich in meine Zelle zurückgekehrt war, sagte der Herr freundlich zu mir, »Ruh dich aus und hab keine Angst, überlass dich nur mir. Ich schaue nicht auf die Umstände, schaue nicht auf dich selbst und schaue nicht auf andere Menschen. Bete noch mehr, dann wirst du meine Herrlichkeit sehen.« Tag und Nacht sann ich über das Wort Gottes nach, über alles, was heilig und aufbauend ist. Ich dachte an die großen Männer und Frauen der Bibel, die für ihren Glauben gelitten hatten. Ich bedachte, wie Jesus sich bereitwillig Gottes Willen untergeordnet und den Zorn sündiger Menschen ertragen hatte. Ich dachte über Josef und seine Erfahrungen in Ägypten nach, über Daniel in der Löwengrube und über Stephanus, der zu Tode gesteinigt worden war. Dann sann ich über das nach, was Paulus während seiner Kerkerhaft geschrieben hatte, und über die Verhaftungen des Petrus und seine furchtbare Flucht, die im 12. Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben wird. Diese Glaubensmänner umgaben meine Gedanken wie Wolken von Zeugen. Ihr Beispiel vertrieb die Ängste und Sorgen aus meinem Herzen.
Dies war die 8. Folge unserer neuen Erzählung. Das Buch Heavenly Man, geschrieben von Paul Hathaway, ist im Brunnen Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es las für Sie Colin Alexander Vaupel.